uns diesem Land verbunden, weil hier ein großer Grundstein für den politischen Liberalismus in der Nachkriegsgeschichte bedeutsam entstanden ist. Das ist diese Ausprägung des westdeutschen Liberalismus mit wirtschaftlicher Kenntnis, mit marktwirtschaftlicher Orientierung, mit freiem Handel, mit einem unabhängigen Willen zur Selbstständigkeit, mit Willen zu Bildung und Qualifizierung und eigener Verantwortung. Das ist der Kern unseres Bekenntnisses. Dabei bleibt es. Auch im neuen Jahr. Ja, verehrte Gäste, Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft, der Bundestrainer, der ja auch aus diesem Land kommt, hat Optimismus angesagt. Er hat zweifellos recht, denn nur wer das Beste aus sich macht, kann auch sein Bestes geben. Ich will allerdings sagen, es wäre gut, wenn das die Politik auch täte. Denn gute Stimmung allein bringt uns nicht weiter. Es muss schon Maßstäbe geben und die dürfen auch in der Politik nicht verloren gehen. Ich sage das auch zu Beginn dieses Jahres. Schon jetzt kommt mir wieder die Vorstellung, dass auch mediale Ereignisse in einer Medienlandschaft mit der Bundeskanzlerin verbunden, mit einem Brüsseler Gipfel, den wir gerade hatten, schon wieder alles überwölbt und kaum noch die Frage gestellt wird, wie ist denn die wirkliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland? Die Stimmung allein reicht nicht aus. Der Sachverständigenrat hat gesagt, die deutsche Volkswirtschaft zeigt sich weiterhin in keiner guten Verfassung. Das ist doch so. Wir sind einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Wir haben keine hohe Wachstumsrate. Das stellen die fünf Weisen auch fest. Sie sagen, das Wirtschaftswachstum ist schwach. Die Sozialversicherungen leiden unter einer permanenten Einnahmeschwäche. Die Haushalte sind in einem desolaten Zustand. In Ostdeutschland, sagen sie, gibt es noch keine selbsttragende Entwicklung. Die Koalitionsvereinbarung wird von Frau Merkel geschildert als Ergebnis eines harten Rennens zwischen CDU, CSU und SPD. Und sie sagt uns, es war natürlich auch schwierig, von so unterschiedlichen Grundpositionen wie SPD und CDU zusammenzukommen. Wir spüren jetzt, so unterschiedlich sind die eigentlich gar nicht gewesen. Denn es ist eine Fortsetzung sozialdemokratischer Politik unter einer Kanzlerin der CDU, CSU. Nichts anderes ist das. Dieser großen Koalition. Sie teilt einer ganzen deutschen Öffentlichkeit mit, dass man sich ja zu einem Kompromiss habe durchringen müssen. Das ist aber nicht der Kern von Politik. Es geht nicht um den Abgleich unterschiedlicher Parteiprogramme. Es geht um die Frage, ob man sich darauf verständigen kann, die schwierigen Situationen, die ich eben vorgetragen habe, zu bekämpfen und ihnen abzuhelfen. Es nützt mir nichts zu sagen, man habe sich auf einen Kompromiss im Arbeitsmarktbereich geeinigt. Ich sehe ihn nicht. Die Bundeskanzlerin hat viel Freiheit angekündigt, aber die CDU ist komplett schon zu Beginn unterlegen mit dem kleinen Wunsch, dass man doch betriebliche Bündnisse zulässt. Wissen Sie, meine Damen und Herren, was das bedeutet? Dass in einem Land, das eine freiheitliche Verfassung hat, einem Betrieb, wenn zwei Drittel seiner Belegschaft zustimmen, einfach aus freiheitlichen Gründen gestattet wird, betriebliche Angelegenheiten bitte selbst regeln zu dürfen. Die Bundeskanzlerin soll nicht von viel mehr Freiheit reden, wenn sie noch nicht mal das zustande gebracht hat in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist das Einzige. Sie hat eine Art Fleißarbeit vorgelegt. La Rochefoucauld sagt so schön, zu viel Fleiß im Kleinen macht unfähig zum Großen. Und genau das ist die Lage der Großen Koalition. Es gibt keinen Entwurf zur Erneuerung Deutschlands. Es ist eine freiheitliche Ordnungspolitik nicht zu erkennen. Und die Personifizierung der Nichterkennbarkeit freiheitlicher Ordnungspolitik war der dauernd während der Koalitionsverhandlungen über die Bühne hin und her rennende bayerische Ministerpräsident, der Ordnungspolitik nicht mal erwähnt hat, der nur mit einem Organigramm seines Wirtschaftsministeriums tätig in die Koalition. Das ist übrigens ein wunderschöner Spruch von Erich Kästner. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Ja, nicht nur ein großes wirtschaftspolitisches Konzept fehlt. Es gibt auch kein Konzept zu Gesundheit und Arbeitsmarkt. Eigentlich die größten Herausforderungen, bei denen der Sachverständige uns seit Jahren sagt, warum kommt ihr nicht zur Lösung? werden ausgeklammert. Man hat bei Gesundheitspolitik noch nicht mal eine Lösung versucht. Die wird in diesem Jahr anstehen. Und ich kann uns allen nur raten, die klarste Gegenposition zu der Mixtur zu vertreten, die SPD und CDU und CSU zu verhandeln gedenken. Ich sage Ihnen, Sie werden es nie erleben, dass Beiträge stabil bleiben, wenn die Menschen nicht über die Inanspruchnahme von Leistungen mit Kostenbewusstsein geprägt werden, wenn sie niemals eine Rechnung sehen für die Leistungen, die sie in Anspruch genommen haben, und wenn sie keine Wahlmöglichkeiten bekommen, sich selbst zu entscheiden, wie hoch, bei wem sie sich versichern wollen. Das muss Ihnen und die anderen sein. Die Lage, die wir heute haben, die ist ja noch nicht über Nacht gekommen. Wir haben in der alten Koalition mit Helmut Kohl zu spät Reformen begonnen. Ja, gegen eine zögerliche Union, gegen einen zögerlichen Altkanzler Helmut Kohl, gegen einen ganz abgeneigten Norbert Blüm, überhaupt soziale Versicherungssysteme zu reformieren, gegen eine CDU, die sich in der inneren Philosophie sozialpolitisch aus der katholischen Soziallehre, wie sie stolz sagt, speist, das ist richtig. Aber wenn nicht mehr das erwirtschaftet werden kann, was die katholische Soziallehre verteilen will, dann können wir keine Sozialpolitik machen. Auch der Papst druckt kein Geld, meine Damen. Gerhard Schröder mit Oskar Lafontaine einen populistischen Wahlkampf geführt. Können Sie sich daran erinnern, dass Lafontaine den Haushalt ausgeweitet hat? In einer Zeit, in der er wusste, und Schröder, wie er jetzt sagt, er habe einen Fehler gemacht, auch wusste, dass die Rentenzusagen nicht mehr stimmen, dass wir die sozialen Transfers zurückfahren müssen, dass wir Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe zusammenlegen müssen, wie es dann geschehen ist. Aber in Deutschland muss alles immer bis zur Neige durchlebt werden, bevor man sich entscheidet, ein System zu reformieren. Kein Land auf dieser Welt kann heute mehr allein durch kollektive Solidarsysteme den Menschen eine sozialsichere Zukunft geben. Jedes Land und freiheitliche Demokratien insbesondere sind darauf angewiesen, ihre Bürger rechtzeitig über Lagen informieren und sie zu bitten, ein Stück eigene Verantwortung zu übernehmen. Und dann wäre es sinnvoll, ihnen auch mehr Netto zu belassen, damit sie es tun können. Deshalb ist die Mehrwertsteuererhöhung nicht nur ökonomisch kontraproduktiv, sie ist im Verantwortungsethos kontraproduktiv. Und das Land, das es so gemacht hat, wie es Schwarz-Rot machen will, Japan, hat danach keinen besseren Zustand erreicht, sondern ist zurückgefallen im weltweiten Wettbewerb. Ich glaube nicht, dass die Menschen, wenn man ihnen nahezu antwortet, eine 3%ige Mehrwertschaft. Jetzt sind wir wieder. Wieder auf Sendung. Danke für die Zuschauer, die nicht hier sind, ist live. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es kein Land der Welt gibt, das ohne persönliche Verantwortung seiner Bürger auskommt, wenn es seinen freiheitlichen Charakter und Zukunftsfähigkeit bewahren will. Nur in Deutschland wird dauernd der Versuch gemacht, insbesondere von SPD und CDU, CSU, über kollektive Systeme, über Intransparenz, über alles, was eher nicht richtig und rechtzeitig informiert, Solidarität herzustellen. Meine Damen und Herren, die Grundlage der Solidarität ist die Bürgerversicherung, in der Sie alle rein müssen. Die Grundlage der Solidarität ist das Ethos der Verantwortung. Das ist gut. Das ist bei uns vereinbart. Nun hat Angela Merkel in der Regierungserklärung für mich eigentlich überraschend gesagt, weil sie ein Motto gesucht hat, wir müssen mehr Freiheit machen. Guido Westerwelle und ich haben die Augen aufgerissen und die Ohren aufgesperrt und gesagt, jetzt sind wir aber einmal gespannt, was kommt, denn von Freiheit verstehen wir etwas. Und dann kommt eine Regierungserklärung, die im Grunde genommen eben nicht gerecht wird. Darf ich Ihnen mal ein paar Beispiele nennen? Wo wird denn in Deutschland mehr Freiheit gewahrt? Wie lange haben wir denn gebraucht, um einem Einzelhändler überhaupt nur zu sagen, den Mut und die Courage haben zu sagen, mehr Freiheit wahren heißt eigentlich, dass er selbst entscheiden soll, wann er seinen Laden öffnet und schließt. Ganz einfache Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Wo wird denn im Gesundheitswesen, der Kollege Neu ist hier, der sich als Arzt auskennt, wo wird denn im Gesundheitswesen mehr Freiheit gewahrt? Die wollen Ihnen doch eine Bürgerversicherung aufzwingen, in die Sie alle rein müssen. Den jungen Menschen kann ich sagen, bester Job ist Vorstandsvorsitzender dieser Bürgerversicherung. Sie müssen alle rein, und die alle werden ganz fest gesetzt werden. Die betrieblichen Bündnisse habe ich erwähnt. Was ist denn das für ein Freiheitsbegriff, in der die IG Metall zustimmen muss, wenn der Metallverarbeiter auf der Schwäbischen Alb mit 30 Beschäftigten vielleicht mit denen sogar einstimmig auskommt, was anders zu machen als die IG Metall will, und er darf es nicht. Was hat das mit Freiheit zu tun? Geht das nicht nur? Wir haben ja eine geschriebene Verfassung, was ist eigentlich hier unfrei? Mir geht es nicht darum, dass da eine Diktatur vor der Tür stünde. Aber wir haben im Alltag solche Behinderungen, wir haben eine Politik, die in der Tradition steht, möglichst die Leute an der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten zu hindern, als sie zu begünstigen, sie zu erledigen. Ab wann dürfen sich, darf ich das Sie mal fragen, denn am Ende Studentinnen und Studenten ihre eigene Uni wirklich wählen und umgekehrt auch? Der Zustand ist noch nicht da und da spricht die von mehr Freiheit an. Es bleibt doch beide bei der Kinderlandverschiebung, jedenfalls in vielen Studiengängen. Was ist denn mit mehr Freiheit das, was der Bundesinnenminister jetzt wieder ankündigt, was wir nie gebraucht haben in diesem Land? Die Bundeswehr im Innern einzusetzen. Für ein selbstbewusstes Land wie Baden-Württemberg gilt doch, dass seine Polizei, seine polizeilichen Kräfte die Lagen beherrschen müssen. Und im äußersten Fall dürfen sie ihre Amtshilfe nachsuchen. Dann kann die Bundeswehr helfen. Aber doch nicht nach einem Motto, jetzt haben wir eine Fußballweltmeisterschaft im Land und jetzt rüsten wir mal ein bisschen auf. Ich halte das für falsch. Wir sind ein feierlicher Taktiker. Wochen beschäftigt hat, stelle ich auch die Frage, was hat denn das mit Freiheit zu tun? Da wird ein deutscher Staatsbürger vom amerikanischen Geheimdienst entführt. Wird in ein Land verschleppt. Der deutsche Innenminister, der damalige, wird informiert. Das Kanzleramt war informiert. Wir wissen bis heute nicht, ob es der damalige Außenminister auf dem Schirm hatte. Der hatte nie was auf dem Schirm, wenn es brenzlig geworden ist. Denn Freiheit, wenn es wirklich ernst wird. Und da sage ich ganz klar, wer Demokratie, das gilt für das transatlantische Bündnis, die Wertegemeinschaft insbesondere, für uns, aber auch für die amerikanischen Freunde, die französischen Nachbarn, wie für die Briten, die Spanier, die Italiener, alle, wer Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in allen Ländern dieser Erde tragen will, ist gut beraten festzustellen, dass Folter niemals ein Mittel rechtsstaatlicher Strafverfolgung sein kann. Jede Gesellschaft, die Folter toleriert, wird korrumpiert. Es gibt einen sehr schönen Satz von Jan Philipp Trenzmann. Er sagt, wir sind, was wir tun. Und er fügt hinzu, und wir sind, was wir versprechen, niemals zu tun. Das ist der Kernbestand des Wertebündnisses, zu dem wir uns in NATO und in der transatlantischen Wertegemeinschaft entschieden haben. Und eine liberale Partei, wenn alle darum herumreden, sich drücken, auch den amerikanischen Freunden nicht klar sagen, was geboten ist, wenn der jetzige Bundesinnenminister auf die Frage sagt, ja, ob die Erkenntnisse gewonnen worden seien in den Verhören in Syrien, mit oder ohne Folger, dann sagt er nach Aktenlage nicht. Was ist denn das für eine Antwort, meine Damen und Herren? Das genügt mir nicht für die Bundesregierung. Der Rechtsstaat darf seine ethische Überlegenheit niemals preisgeben. Sie ist die Moral der Freiheit. Und wenn CDU und CSU wackeln, wenn sie meinen, unsicher sein zu müssen in dem Kernpunkt einer freiheitlichen Demokratie, wenn SPD und CDU und CSU bei den Innenministern jeweils um den roten und schwarzen Sheriffstern ringen, den Unterschied zwischen Herrn Schiele und Herrn Beckmann musste mir sowieso erstmal jemand erklären. Dann muss es eine Partei in Deutschland geben, die einen klaren Kompass in dieser Kernfrage hat. Wir sind Rechtsstaatspartei, wir sind Bürgerrechtspartei. Der Staat kann uns nicht Rechte nehmen. Wir gewähren als Bürger dem Staat Rechte zum Schutz aller, nicht umgekehrt. In der Bundestagsfraktion, in der Umweltpolitik, als Sprecherin vertreten. Wir wissen doch genauso wie andere, dass die Natur zu den Voraussetzungen unseres Lebens gehört. Aber muss ich deshalb mit Staatsinterventionismus, mit Gesetzesmaschinerie, mit Vorschriften, die den Staat als besseren Kenner von technischen Lösungen per Gesetz vorstellen, reguliert werden? Die Natur verhält sich seit Jahren so, wie wir denken, nämlich nach der effizientesten Problemlösung in der Vermeidung von Schäden. Sie bildet einen eigenen Markt und wir kommen aus Umweltschutzproblemen nicht heraus ohne technologische Höchstleistungsfähigkeit, ohne wissenschaftliche Forschung, ohne Drang nach Erkenntnis. Glaubt jemand, vorhin ist es erwähnt worden, wir können das Klimaproblem der Erde lösen ohne Kernfusionsforschung eines Tages? Mit Windrädern, das ist schön und gut, es wird uns aber am Ende nicht retten. Deshalb brauchen wir Freiheit in Forschung und Lehre. Und die müssen wir in allen Bereichen haben. Menschliche Neugier können sie nicht verbieten. Und wenn CDU, CSU und SPD jetzt erklären, Kontinuität in der Umweltpolitik schwant mir Böses. Wenn diese Kontinuität die Regulierungswut, den Staatsinterventionismus von Rot-Grün bedeutet, gehört ein freiheitliches Modell dagegen gesetzt. Wir schützen die natürlichen Lebensgrundlagen in gleichen Gedankengängen, wie die Natur mit sich selbst verfährt. Wenn eine Lösung schlecht ist, wird der Versuch gemacht, sie durch eine andere zu ersetzen. Aber mit Versuch und Irrtum, auch mit Wegen, die wieder abgebrochen werden müssen, aber niemals unter Denkverboten im Hinblick auf eine Technik. Sein, dass in Deutschland ein Kind verhungert. Das haben wir im letzten Jahr erlebt. Und es ging nicht nur um einen Fall. Keiner hat rechtzeitig hingeschaut. Keiner. Eine Tante hat irgendwann erklärt, sie habe nicht verstanden, warum die Mutter das Kind immer in ein dunkles Zimmer angesperrt hat. Kinder verhungern aber nicht nur in den physischen Zimmern. Kinder verhungern, wenn sie nicht in ein Umfeld hineingeboren werden, das die Fähigkeit und die Kompetenz hat, mit ihnen umzugehen. Der große Pädagoge Hartmut von Hennig hat auf die Frage einer Journalistin einmal gesagt, was empfehlen Sie den Eltern? Er sagte, die müssen den Kindern das Beste geben, was sie haben. Und dann ist die Frage auch, was meinen Sie damit? Hat er gesagt, sich selbst. Wir haben in all den Fällen des letzten Jahres, die mich aufgewühlt haben, nur Inkompetenz im erzieherischen Umgang mit Kindern. Und alle Beteiligten haben hinterher erschrocken dagestanden und sich nicht vorstellen können, dass das mitten in Deutschland passiert. Wenn das aber so ist, verehrte Gäste hier, dann muss das Jahr 2006 ein Jahr werden, in dem diese Gesellschaft dringend über eine Art Frühwarnsystem für die Vergeudung von Lebenschancen für Kinder diskutiert und wie es installiert wird. Und bevor das Jugendamt überhaupt da ist oder bevor die Schule überhaupt kommt. Ich finde, dass Zivilcourage und persönliche Verantwortung da ihren konkreten Platz hat. Ich kann nicht akzeptieren, dass in einer Familie jemand wegzieht, wenn so etwas passiert. Verantwortung ist, wenn ich nicht mal politischer Philosoph, Sozialwissenschaftler Sloterdijk, sagt, das deutsche Volk ist auf dem Wege, ein Volk von Delegationskünstlern zu werden. Immer sind es die anderen. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, wenn es der Staat nicht ist, gesellschaftliche Gruppe. Nein, meine Damen und Herren, von Verantwortung reden wir auch oft. Wir sollten selbst beherzigen, dass wir es sehr konkretisieren müssen und auch die unbequemen Seiten der Verantwortung benennen. Und die bedeuten in diesem Fall eine gewaltige Zivilcourage. Das ist noch nicht einmal eine Zivilcourage, die ein Mann aufbringt, den ich neulich in Minsk getroffen habe, der als Rechtsanwalt sich bei diesem durch Gas verbotene der Russen immer noch am Leben gehaltenen Diktator mal in einer Polizeistation erkundigt hat, wo der in seinem Amt dann sei und mal platt verprügelt hat. Und er hat Familie und schildert mir, einfach sei das für ihn nicht. Aber steht da ganz tapfer in einer Veranstaltung, meldet sich und äußert sich. Was der für eine Courage aufbringt, das wird auch ein Mindestmaß an Courage in Deutschland nur aufgebracht werden können, wenn das passiert, was ich vorhin geschildert habe. Und ich finde, da gehören Hinweise schon dazu von Hebammen, von Ärzten, gleich am Beginn. Und dann gehört eine andere Organisation von Verantwortung dazu, als immer nur, bevor ich das Jugendamt erreiche. Meine Damen und Herren, dieser deutsche Glaube, durch gute Verwaltungsorganisationen, von einem selbst Verantwortung wegzuhalten, sie dem Staat zu überantworten. Meistens glauben die Menschen auch noch, der Staat sei der bessere Problemlöser. Die vermuten bei dem Staat eine Weisheit, wie sie Kinder bei Eltern vermuten. Das ist aber nicht immer so. Was ich damit sagen will, Risiken mit sich, sie ist eine Form des Lebens. Sie gehört zur Demokratie. Wir wissen, dass viele Menschen Angst vor ihr haben. Wir wissen auch, dass viele Menschen sie weniger schätzen, weil sie befürchten, wenn sie die haben, nutzt sie vielleicht anderen mehr als ihnen selbst. Viele sind bereit, mit Verzicht auf Freiheit zu bezahlen, wenn sie ein angenehmes Gefühl der Gleichheit haben. Neidvermeidungsgesellschaft nenne ich so etwas. Das ist aber nicht unsere Vorstellung von freiheitlichen Gesellschaften. Der Zufall, der bei der Kombination unserer Erbanlagen waltet, macht uns alle einzigartig. Aber weniger einzigartig. Hochkarätig, viele einzigartig, durchschnittlich. Und damit leben zu müssen in einer freiheitlichen Gesellschaft, dass Menschen unterschiedlich sind, das wäre sogar der Auftrag der Schule, das zu erkennen und sie entsprechend zu fördern. Wir haben ein Jahrzehnt in der Politik diskutiert, dass die Schule das eher vermeiden soll. Und jetzt haben wir den Kladderadatsch und in dieser Studie weisen uns auf all das hin, was jahrzehntelang verschwunden worden ist. Nein, meine Damen und Herren, Freiheit, das ist nicht flächendeckend. Das ist auch kein staatlicher Mindestlohn. In Deutschland herrscht nun wirklich dieser böse Neoliberalismus nicht, den die anderen immer beschreiben. Wolfgang Kersting benennt das eine reine Denunziationsprogramm. Er sagt, das ist aus dem Affektfundus des Illiberalismus. Völlig historisch falsch, was Neoliberalismus war. In Deutschland herrscht doch gerade das Gegenteil von freiheitlicher Politik. Weiß gar nicht, was Herr Mühlbefehl immer kritisiert. Er spricht jetzt die Mindestlöhne mit der Union. Flächentarif hat er schon, herrscht denn in der Energieversorgung der Markt in Deutschland? Eher doch große Monopole. Haben Sie schon mal einen Mittelständler in der Energieversorgung gesehen, der sich behaupten konnte, der Erfolg hat überhaupt nicht? Apropos Energieversorgung, meine Damen und Herren, ich komme nicht drum herum. Der frühere Bundeskanzler geht ja nun in dieses Konsortium für die Ostseepartner, den schönen Schweizer Kanton Zug. Wo er als der Herr Müller mit Müllermilch in die Schweiz ging und gesagt hat, schmeckt das Joghurt nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, was in diesem Zufluchtsort, nicht heimgesucht von sozialdemokratischer Steuerpolitik im Kanton und so, der Bundeskanzler macht. Meine Damen und Herren, wenn sich das einer von uns erlaubt hätte, diesen Job anzunehmen, wäre die Sozialdemokratie heute hier auf dem Rennen und ich könnte kaum sagen, reden. Das ist Gazprom ist doch kein Energiekonzern, wie wir ihn kennen. Gazprom ist ein Unternehmen, wie die Zeit so schön schreibt, im Cockpit des Kreml. Gazprom hat einen Fernsehsender aufgekauft, der dem Regime nicht gefallen hat. eine Zeitung und den Chefredakteur entlassen. Es liefert auch Gas. Es ist aber ein Machtinstrument des Kreml und Sie haben in den letzten Tagen gesehen, wie es eingesetzt wird. Lukaschenko bekommt seit Jahren Diktatorenrabatt. Und das Regime, was anders gewählt hat, als es dem Kreml gepasst hat, wird unter Leitungsdruck genommen. Und es einmal so. Der Kanzler sollte diesen Job schnellstens verlassen. Das ist kein wirtschaftliches Interesse. Wir sind nach den Veränderungen, nach den großen, nach dem Verschwinden der alten bipolaren Welt noch lange nicht in der neuen Realität angekommen. Mauer und Stacheldraht waren, wie wir jetzt eigentlich sehen, sehr große Vereinfachungen. Die Vision und die Staatsidee ist in Deutschland beiseite geschoben worden. Wir haben bearbeitet die vielfältigen Ansprüche durch staatliche Umverteilung. Die Budgets waren auch früher noch erfolgreicher. Aber jetzt kommen wir an die Gefährdung unserer Substanz. In Deutschland stehen sich zwei Politikentwürfe gegenüber. Zwei, nicht 5x5 Millionen, zwei. Der eine Politikentwurf ist das Modell von Verteilungspolitik. Er gibt Antwort auf die Frage, was der Staat für die Gesellschaft tun kann. Das ist ein umfassender Vorsorgestaat mit ausreichender Sozialpolitik, einer breiten ökonomisch-administrativen Tätigkeit-Tendenz, in alles hineinzureden, generelle Interventionsbereitschaft. Das andere Modell ist das, das wir vertreten. Das ist das Modell, das einen Verantwortungsentwurf für die ganze Gesellschaft bringt. Es gibt Antwort auf die Frage, was wir uns selbst für uns selbst tun können. Das ist ein schlankes Staatsmodell. Das ist auch die Tugend eigener Verantwortungsbereitschaft. Ja, auf dieses Ethos der Leistungsbereitschaft als Grundlage der Solidarität angewiesen ist, vermeidet und schlicht zu sagen, die Erzeugung von Antriebsarmut und Bequemlichkeit als neue Wachstumsform. Wenn wir zur Weltspitze wieder zurückkommen wollen, müssen wir jetzt hier das zweite Modell entscheiden. Und zwar weit über die Fähigkeit der FDP, Leute anzuziehen, hinaus. Deutschland wird aus der Lage nicht herauskommen mit dem ersten Modell. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, mit neuer Sozialpolitik zurechtzukommen. Und für uns ist die jetzige Situation nicht schon der Ausdruck von Gerechtigkeit. Wir sind nicht die, die individuelle Freiheit geringschätzen. Der Liberalismus ist für uns mehr als eine Ökonomie. Uns ist der kategorische Imperativ nicht fremd. Wir könnten Menschen nicht helfen, wenn wir nicht auch ein Ethos in die marktwirtschaftlichen Beziehungen und Regeln in den Wettbewerb bringen wollen. Das Gebot der Fairness gilt für uns in allen politischen Bereichen. Aber wir haben in Deutschland schwer zu kämpfen, liebe Freunde. Das Vertrauen in den Staat ist bei uns größer. Das Misstrauen in die Bürger eigentlich höher, es war bei Rot-Grün schon hoch, Schwarz-Rot setzt es drauf. Die haben ja mehr Angst, die Bürger würden sich anders entscheiden, als sie selbst oder ihre staatliche Bürokratie. Daneben liegen Angst und Schrecken jeden Tag. Wir leben davon, dass wir Bürgern einen Vertrauensvorschuss geben, dass wir glauben, dass tausende von einzelnen Entscheidungen bei ihnen besser ausgehen als staatliche Entscheidungen. Dem Staat sollten wir das nicht alles gestatten, was er tut. Überall Eingriffe, große steuerliche Zugriffe. Ist eigentlich wie das Privateigentum, alles natürlich in selbstverständlich beste Absicht. Ihre Betriebe, die der Ernst Pfister erwähnt hat, die dürfen jetzt zweimal die Sozialversicherungsbeiträge gleich bezahlen. Am Monatsbeginn. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine subtile Form der modernen Straßenraubs. Der Staat geht nicht mehr zur Bank und borgt sich Geld, sondern der veranlasst dieses Geld zu brauchen. Mal bei der freiheitlichen Verfassung, wie wir sie haben, das ist die beste, sie entstammt aus der Ideengeschichte des politischen Liberalismus, sie hat auch die Kraft zur Erneuerung, sie erwartet von uns, wie Albert Schweitzer gesagt hat, erwachsen zu werden und für uns selbst zu handeln. Das ist das, was ich mit politischem Liberalismus als Credo verbinde. Jetzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich komme seit 1983 zu den drei Künstlern. Der Beginn des Jahres ist immer die Sittenkarte der FDP hier aufzuklagen. Und Sie sagen, das sind wir. Ich habe heute zum 10. Mal hingeschaut. Ich werde auch im nächsten Jahr hingekommen. Allerdings werde ich dann bei Ihnen sitzen. Ich wollte aber ein herzliches Dankeschön sagen, weil zum Beginn des Jahres war das immer eine besondere Herausforderung, auch ein persönliches Vergnügen. Und man musste sich auch neu immer wieder zu seinem Bekenntnis bekennen. Ich will jetzt nicht abschließen von einem wunderschönen Mal.
Sie weiter zu leben, sowieso mit Gesundheit und allem und Freunden und Bekannten. Ich bin auf einen gestoßen, den der Vater von St. Lambert in Münster 1883 seiner Gemeinde vorgetragen hat. Er hat gesagt: Herr, setze den Überfluss Grenzen und lasse die Grenzen überflüssig. Lasse die Leute kein falsches Geld machen, aber auch das Geld kein falschen Gott. Dann hat er gesagt, ich streite, ich werde das jetzt sein, nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr Erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohl tätig, nicht aber wohltätig sind. Und dann sagt er, gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber nicht sofort.